Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Novität in diesem Jahr präsentiert wird. Es ist das Buch von Ingelug Scheite über die Reformation im Großfürstentum Litauen und in Preußisch Litauen. Sie wissen natürlich, dass Litauen in diesem Jahr Gastland der Leipziger Buchmesse ist, und in diesem Zusammenhang freuen wir uns besonders, dass wir unter unseren Novitäten diesen Titel präsentieren können und freuen uns über die Gelegenheit, es auch heute Morgen hier vorstellen zu können. Nun ist die normale Erwartungshaltung bei einer Buchpräsentation ja so, dass neben dem Verleger vor allem der oder die Autoren bzw. Herausgeber in Erscheinung treten. Das ist leider in diesem Falle nicht der Fall, da gesundheitliche Defizite die Teilnahme von Frau Lukscheiter, also von der Autorin, an der Messe hindern. Nichtsdestotrotz haben wir ein Podium zusammengestellt, das, so glaube ich, in das Buch hinreichend einführen kann. Und ich freue mich zunächst mal besonders, dass neben mir im Podium für Sie gesehen links außen Frau Gildeskine, die Leiterin des Kulturinstituts Litauens, Platz genommen hat. Herzlichen Dank, dass Sie die Zeit finden, in dieser halben Stunde hier bei uns zu sein. Neben mir auf der anderen Seite, die Dame ist Lydia Künstling. Lydia Künstling hat das Buch im Prinzip übersetzt. Dazu sage ich gleich noch eine besondere, lobenswerte Bemerkung. Und neben mir rechts sitzt Herr Professor Armin Kohnle. Armin Kohnle ist Lehrstuhlinhaber des Lehrstuhls für Spätmittelalter und Reformation an der hiesigen Theologischen Fakultät. Sie sehen also, wir haben ein sachkundiges Publikum, das sowohl mit dem Sujet, um das es hier geht, vertraut ist, mit dem historischen Phänomen der Reformation, wie natürlich auch mit dem Land, aus dem der Text ursprünglich kommt, aus Litauen. Ich habe gerade gesagt, ich würde zur Übersetzung die erste Bemerkung machen, nämlich es ist nicht mein Verdienst als Verleger, dass das Buch zu uns in den Verlag gekommen ist. Üblicherweise suchen ja Verleger so ein bisschen auch mit dem Blick, was passiert so, nach interessanten Titeln und kümmern sich dann darum, dass sie an das Projekt herankommen können, dass das Projekt ihrer Begierde ist. In diesem Fall war es umgedreht, denn Frau Künstling hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, dass wir dieses Projekt verwirklichen. Und als ich das Original dann das erste Mal gesehen habe, war mir klar, dass ich mir das nur zutraue, wenn ich eine perfekte Übersetzerin habe. Das sage ich jetzt ganz ungeschützt und ich betrachte es als eine herausragende Leistung. Nun wird man sagen können, das kann nicht so schwer sein, denn Frau Künstling hat den Riesenvorzug, dass sie in beiden Ländern, in beiden Kulturen, in beiden Sprachen zu Hause ist, denn sie stammt ursächlich aus Litauen, lebt aber schon geraume Zeit zunächst in der DDR und dann in Deutschland. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass, und das wäre auch schon die erste Frage, die Übersetzung trotzdem noch eine intellektuelle Herausforderung ist, denn es handelt sich ja um ein durchaus schwieriges Sujet und auch nicht um einen leicht zu übersetzenden Text. Also, ich frage jetzt nach der Motivation der Übersetzung und dann würde ich Frau Gildeskine bitten, im Anschluss einige Worte von unserer Autorin Frau Lukscheite zu verlesen, die dann in den Inhalt des Buches einführen. Also zunächst zur Übersetzung.
Ja, die Motivation. Ich muss sagen, ich bin keine Fachfrau weder zur Reformationsgeschichte noch zur Kulturgeschichte Litauens. Und ich hatte bisher auch nicht so einen umfangreichen Text übersetzt. Als ich gefragt wurde von bekannten Verlegerinnen in Litauen, ob ich mir vorstellen könnte, einen Verlag in Deutschland zu finden, der zur Buchmesse dieses Buch herausbringen würde, habe ich mir den Text angeschaut und mir war klar, dass das, was dort dargestellt wird, den meisten Leuten weder in Litauen noch geschweige denn in Deutschland bekannt ist, welche Rolle der Reformation in diesem Streifenland bis zur heutigen Zeit gespielt hat und spielt. Und dann habe ich gesagt, jetzt, du müsstest ja deiner Heimat irgendwas zurückgeben. die dich ausgebildet hat. Und dann wirst du dich jetzt engagieren, dass das Buch hier auch erscheint. Und das war die innere Motivation, dass mich dann eben durchhalten ließ. Und diesen Text, diesen schwierigen Text aus dem Litauischen ins Deutsche zu übersetzen, wobei ich sagen muss, es gab eine Vorübersetzung. Der Zweitübersetzer, der im Titelblatt, auf dem Titelblatt auch genannt wird, Herr Schneider, er hat 2 Jahre lang mit dem Text gearbeitet und Zitate. Diese alte Sprache, Altweißrussisch, alte litauische Äußerungen, polnische, alte polnische Äußerungen ins Deutsche übersetzt, und zwar in einer ziemlich altertümlichen Sprache. Das hätte ich nicht gekonnt. Dann gab es auch Realien, die Entsprechungen eben im 16. Jahrhundert auf dem Gebiet Großfürstentum Litauen eben gesucht hat, was gab es denn so in deutschen Landen für Realien zu der Zeit, und diese Entsprechungen ausgesucht hat. Das hat mir die Arbeit sehr erleichtert. Und ja, und das Schwimmen ist es so, sozusagen dieses Ozean, auf der Hälfte des Ozeans hat dann die Lektorin des Verlages, Frau Katharina Kühn, mich wirklich sehr unterstützt, was die Formulierungen betraf, was die Art und Weise der Darstellung betraf. Also alleine hätte ich das so nicht geschafft. Deshalb möchte ich an dieser Stelle dem Verlag und seinen Lektoren auch ganz herzlich danken.
Ja, herzlichen Dank. Ich denke, das war ganz gut zur Einführung, wenn wir jetzt uns dem sachlichen Gegenstand nähern, dass Sie das Gefühl dafür gewinnen, dass es nicht schlechthin jetzt um eine akademische Abhandlung handelt, die man eben einfach mal übersetzen kann, sondern dass es eine schwierige Aufgabe war, die mit Bravour gelöst ist. Und wir sollten uns jetzt in den Gegenstand hineinbegeben. Und Frau Lukscheite, die Autorin, die eben leider nicht hier ist, aber weiß, dass wir jetzt hier zur Stunde sitzen und sehr aufgeregt ist, dass das auch hoffentlich alles gut geht, hat dafür auch einen kleinen Beitrag geleistet heute, indem sie einige Passagen vorgeschlagen hat, durch Frau Schildeskine vortragen zu lassen. Wir hören also jetzt durch Frau Schildeskine, Frau Lukscheite, in einer ganz knappen Skizze, um welche Problematik es ihr beim Schreiben des Buches ging und zu welchen Ergebnissen sie gekommen ist.
Also guten Morgen, ich fühle mich so in einer Art Botschafterin auf diesem Podium, weil ich trage jetzt die Botschaft von der Autorin des Buches, von der Professorin Inge Lukscheite. Sie hat ein Grußwort oder eine Zusammenfassung des Buches geschrieben, und ich werde jetzt es vorlesen dürfen. Reformation als Anstoß für die kulturelle Interaktion. Die Reformation war eine vielseitige Erscheinung in Europa. Das vorliegende Buch behandelt Besonderheiten der Reformation im Großfürstentum Litauen und in einem Teil des Herzogtums Preußen, also in Ländern, die an der östlichen Grenze des katholischen Europas lagen. Die Reformationsgeschichte ist auf verschiedene Arten zu deuten. Eine der Möglichkeiten ist, die Reformation als Anstoß für eine Wechselwirkung von Kulturen zu sehen. Die in 2 europäischen Staaten entwickelten Ideen, nämlich in Deutschland, in Wittenberg durch Luther und in der Schweiz durch Zwingli und Calvin, wurden in vielen katholischen Ländern Europas übernommen und erörtert. Die Ideen der Reformation wurden auch im Großfürstentum Litauen und im benachbarten Herzogtum Preußen übernommen, allerdings nicht ganz homogen, vielmehr gab es mehrere Unterschiede. Im Buch wird darauf eingegangen, was die Reformation der litauischen Staats-, Öffentlichkeits- und Volkskultur im Laufe des Jahrhunderts ihres Bestehens gebracht hat. In der kurzen Darstellung heute beschränken wir uns auf einige wenige Fragen. Wie sind die kulturellen Prozesse zu bezeichnen, die in mehreren europäischen Nicht-Ursprungsländern der Reformation vor sich hingingen? Wie gestalteten sich die kulturellen Prozesse im Großfürstentum Litauen? Und drittens, welche Bedingungen waren für eine rasche Modernisierung der Kultur unter Einwirkung der reformatorischen Ideen am günstigsten? Dieser allgemeine, durch die Reformation in Bewegung gesetzte kulturelle Prozess wird als Intensivierung der kulturellen Interaktion bezeichnet. Anhand der Fälle des litauischen Großfürstentums und des Herzogtums Preußen wurde untersucht, wie die in den Ursprungsländern der Reformation formulierten Ideen ausgewählt und an die kulturellen Begebenheiten und Bedürfnisse der Gesellschaft des eigenen Landes bzw. eines Teils davon angepasst wurden. Die unterschiedlichen Bedingungen der Reformationsbewegung, die unterschiedlichen Regierungsformen, der soziale Aufbau und die geerbte Sicht auf die Andersgläubigen bestimmten die Auswahl differenter Richtungen der Reformation im Herzogtum Preußen und im litauischen Großfürstentum. Im Herzogtum Preußen befestigte sich das Luthertum, im Großfürstentum Litauen verbreitete sich der Calvinismus, wobei im Großfürstentum auch zwei andere Richtungen vertreten waren, nämlich das Luthertum und der Arianismus. Im Herzogtum Preußen war die Multikulturalität staatlich anerkannt. Als Ergebnis der kulturellen Interaktion wurde das vom Deutschen Orden geerbte Kirchennetz korrigiert. Die kulturelle Wechselwirkung mehrerer Staaten gab den Anstoß für die Gründung einer Universität in Königsberg und für ihre Tätigkeit, vor allem in den ersten Jahrzehnten ihres Bestehens. Die Aneignung der Gelehrsamkeit europäischen Universitäten und die Interaktion der deutschen wie der baltischen Kulturen im Herzogtum Preußen regte die Entstehung des Schrifttums in litauischer Sprache an. Die meisten der ersten Schöpfer litauischen Schrifttums stammten zwar aus dem Großfürstentum Litauen, doch die Entfaltungsbedingungen fanden sie im Herzogtum Preußen. Das Programm zur Herausgabe der Bücher in der litauischen Sprache in Preußen, die für eine erfolgreiche Tätigkeit der lutherischen Kirche unentbehrlich war, gab den Impuls für die Herausgabe litauischer Druckschriften auch im Großfürstentum Litauen, sowohl durch die reformierte als auch die katholische Kirchen. Die staatliche Dokumentation in Litauen wurde seit der Staatsgründung nicht auf Litauisch geführt. Das Schaffen des litauischen Schrifttums war also das Ergebnis einer kulturellen Interaktion. Die Reformation im Großfürstentum Litauen und in Preußisch-Litauen schuf die Bedingungen und Möglichkeiten für eine intensive Wechselwirkung der Kulturen. Diese Wechselwirkung wiederum ebnete den Weg für den Zustrom von Neuem. Die Forschungen der Gesamtkultur in Litauen haben gezeigt, dass die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts als eine Zeitspanne in der Geschichte des Großfürstentums Litauen einzustufen ist, in der sich die Kultur am raschesten und dynamischsten entwickelt hat. Im vorliegenden Buch werden die politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Bedingungen für eben diese rasante Entwicklung erörtert. Einerseits boten die reformatorischen Ideen neue Möglichkeiten und es gab erfolgreiche Versuche, sie auszunutzen. Andererseits schuf die Reformation Konkurrenzbedingungen für kulturelle Aktivitäten. Die grundlegende Bedingung für die Verwirklichung dieser Konkurrenzsituation war die aus der Vergangenheit übernommene Toleranz gegenüber Andersgläubigen und die Ablehnung der Glaubensverbreitung durch Waffen, Gewalt und Morden. Daran hielten sich bis zum Ende des 16. Jahrhunderts alle konkurrierenden Kirchen im Großfürstentum Litauen, darunter auch die Obrigkeit der katholischen Kirche. Die entstandene Konkurrenz bewegte so die Gesellschaftsgruppen unterschiedlicher Glaubensrichtungen dazu, ihre Kräfte für kulturelle Aktivitäten zu mobilisieren und damit die Gesellschaft für sich zu gewinnen. Aufgrund dieser Umstände wird die betreffende Etappe der Reformation als eine der dynamischsten Perioden in der Kulturgeschichte des Großfürstentums Litauen bezeichnet. Während der Reformationszeit im 16. Jahrhundert erfolgte die Interaktion der deutschen und der litauischen Kultur auf mehreren Ebenen. Erstens fand die Interaktion zwischen den benachbarten Staaten, dem Großfürstentum Litauen und dem Herzogtum Preußen statt, und zweitens im Herzogtum Preußen zwischen der deutschen und den baltischen Bevölkerungsgruppen. Die Reformation im 16. Jahrhundert war eine der ergebnisreichsten Zeitspannen in der Kulturgeschichte des deutsch-litauischen Zusammenwirkens. Inge Lukscheite, der 20. März, Vilnius.
Herzlichen Dank, Frau Schileskine, für den Vortrag dessen, was uns Frau Lukscheite für diese halbe Stunde auf den Weg geben wollte. Und es ist fast zwangsläufig, dass ich jetzt natürlich den Experten frage, den Experten für die Reformation und die Reformationsgeschichtsschreibung, der starke Akzent, den Frau Lukscheite auf die Gemeinsamkeiten und Unterschiede legt, die bestehen, sage ich mal, zwischen dem protestantischen Kernland oder der europäischen Entwicklung und der Entwicklung in dem Raum, den sie betrachtet. Dem sollten wir vielleicht noch etwas näher nachgehen, wobei ich an Ihre Bemerkung gerne anknüpfe aus einer früheren Diskussion über das Buch. Eigentlich hätte Frau Lukscheite dazu gleich zwei Bücher schreiben müssen.
Vielleicht kann man das ja noch einmal ganz deutlich sagen. Frau Lukscheite betrachtet in diesem Buch zwei Räume, die im 16. Jahrhundert ganz unterschiedlich aussehen. Einmal das Herzogtum Preußen, das heißt den ehemaligen Ordensstaat, in dem die Reformation als eine Form der obrigkeitlich eingeführten Reformation Fuß fasst, von der Spitze, vom Herzog selbst implantiert in Form des Luthertums. Damit ist das ostpreußische Territorium ja ein lutherisches Territorium geblieben, bis weit in das 20. Jahrhundert hinein, und erst die Entwicklung des 20. Jahrhunderts haben das wieder zurückgedrängt. Und der zweite Raum, der in diesem Buch behandelt wird, das ist das litauische Großfürstentum, das in einer Staatenunion mit Polen existiert während des 16. Jahrhunderts. Und hier verläuft die Reformation völlig anders als im Herzogtum Preußen, nämlich nicht von oben durchgesetzt, sondern eher von unten, von unterschiedlichen Kräften gefördert, wobei vor allem die Magnaten, also der Adel zu nennen sind, die Reformation wollen und umsetzen, aber auch die Städte und einzelne Gemeinden, die hier Reformation machen. Insofern in der Tat sind es zwei Felder, die hier behandelt werden, die erst einmal von ihren Rahmenbedingungen ganz unterschiedlich sind, die aber dadurch zusammengehalten werden, dass Frau Lukscheite sich für den Raum interessiert, der von litauischer Bevölkerung bewohnt wird damals. Und die zentrale These dieses dicken Buches, wenn man das auf einen Satz bringen wollte, ist ja, dass die Reformation für die Herausbildung dessen, was litauische Nation oder litauische Kultur genannt werden könnte, sozusagen ein Motor gewesen ist. Dass die Reformation diese Kultur angetrieben hat, geformt hat, mit Fernwirkungen bis heute. So würde ich vielleicht einmal sagen.
Würde man grundsätzlich sagen, dass, sagen wir mal, das Problem als konfessionelles Problem oder als kirchliches Problem in diesem Falle sozusagen nicht die Schärfe und die Brisanz hatte, wie es zum Beispiel in anderen Ländern der Fall ist? Sie haben ja auch in einer früheren Veranstaltung schon darauf hingewiesen, dass es eine sozusagen zu beobachtende Besonderheit etwa ist, dass die dadurch aufgebrochenen etwa konfessionellen Konflikte in Litauen eben gewaltfrei gelöst werden konnten. Und nicht wie in anderen Regionen, wo es zu heftigen Eruptionen in dieser Frage gekommen ist.
Ja, das ist richtig. Also im Herzogtum Preußen kann man sagen, setzt sich das Luthertum flächendeckend durch, wobei es hier immer eine gewisse Offenheit gegeben hat für unterschiedliche Spielarten des Luthertums. Das Luthertum ist ja auch nicht ein einheitlicher Block, sondern hat ja durchaus unterschiedliche Spielarten, die alle in Preußen sozusagen geduldet werden. Und noch auffälliger ist ja diese Toleranzhaltung im Großfürstentum Litauen, wo neben lutherischen Formen der Reformation eben vor allem sehr stark auch der Calvinismus Fuß fasst. Und vor allem auch konfessionelle Ausrichtungen, die im Kernreich als Ketzereien verfolgt wurden. Also zum Beispiel das Täufertum und der Antitrinitarismus kann sich in Litauen halten. Die sind im Reich schlicht und einfach nicht geduldet worden, sondern von den Obrigkeiten unterdrückt und verfolgt worden, sodass man sagen kann, hier hat eine gewisse Ausweichentwicklung stattgefunden. Also diejenigen, die im Reich mit Verfolgung rechnen mussten, sind eher in diese Randgebiete des sagen wir mal, römisch-westlichen katholischen Europa verdrängt worden und dort dann durchaus auch geduldet worden. Das hängt natürlich auch mit den politischen Gegebenheiten zusammen, die man in diesem Raum findet. Im Großfürstentum Litauen ist ja die Reformation eine Randerscheinung in einer überwiegend vom Katholizismus geprägten Region. Aber eben der Katholizismus verzichtet jedenfalls im 16. Jahrhundert darauf, sein Monopol auch gewaltsam durchzusetzen.
Das ist eigentlich ein zunächst mal den Laien, und ich bin kein Reformationsexperte, den Laien überraschender Befund, weil man natürlich sofort assoziiert mit Polen, dass da ja eine starke katholische Komponente auf jeden Fall da sein musste, die das überwölbt. Hat die katholische Kirche es dort nicht als die Herausforderung empfunden, die es eigentlich war? Oder ist das einfach aufgrund, sagen wir mal, der anderen politischen, gesellschaftlichen Gegebenheiten eben nicht der Konfliktstoff gewesen, den wir meist vor Augen haben, wenn wir über Mitteleuropa nachdenken?
Also die theologischen Konflikte sind natürlich genauso scharf wie im Rest Europas auch, nicht? Und dass diese Toleranzsituation eintritt, liegt sicherlich nicht an den Theologen. Das muss ich als Theologe mal deutlich sagen. Ja, als Theologe kann man außer der eigenen Wahrheit eigentlich keine zweite dulden. Sondern dass sozusagen diese Toleranzsituation eintritt, liegt an den besonderen Umständen. Das heißt, der polnische König hat gar nicht die Möglichkeiten, sozusagen hier einen konfessionellen Monopolanspruch durchzusetzen, weil das in einer Staatenunion, wie das Polen-Litauen gewesen ist, im litauischen Landesteil schlicht und einfach nicht exekutierbar ist. Und weil die Reformation einen Rückhalt hat, auch in der Politik, gerade durch die großen und mächtigen Magnaten, die sich nicht einfach ihre Konfession nehmen lassen. Das heißt also, wer konfessionell intolerant ist in einer solchen Situation, setzt alles aufs Spiel, auch die politischen Verhältnisse, die man ja eigentlich stabilisieren will. Und unter diesen besonderen Umständen kann sich Reformation halten, jedenfalls im 16. Jahrhundert. In späterer Zeit ja dann kommt die Gegenreformation und beseitigt ja dann doch auch wieder alles, was gewachsen war im 16. Jahrhundert. Nicht? Wir sind also hier mit diesem Buch in einer bestimmten Phase, die aber nicht bis heute durchgeht, sondern da ist ja dann die gewaltsame Gegenreformation des 17. und 18. Jahrhunderts dazwischen.
Ja, herzlichen Dank. Man könnte diesen Exkurs natürlich in viele Richtungen weiter vertiefen, und im Buch wird das ja auch sehr schön und sehr gründlich bis hin in einzelne Personen, in einzelne Druckschriften, in einzelne Ereignisse untersucht, analysiert und dargestellt. Wir wollen Sie ja auch animieren, dass Sie sich mit dem Buch beschäftigen. Wir wollen ja nicht alles verraten, was drin steht. Dann würde man ja sagen, warum soll ich das Buch noch lesen? Jetzt weiß ich ja sowieso alles. Ich würde noch einen anderen Aspekt gern in einigen wenigen Bemerkungen hier aufwerfen und richte mich dazu jetzt wieder zur anderen Seite. Frau Künsting, wir haben gerade eben Herr Kohnle sagte das, ja gehört, dass die, ich sag mal, bruchreiche litauische Geschichte, die dem dann noch folgte, und die litauische Geschichte ist ja in dramatischen Momenten und wirklich nicht arm, insbesondere bis ins 20. Jahrhundert, wenn wir jetzt dieses Jubiläum haben, aber wenn Sie jetzt auch aus der Kenntnis des Mikrokosmos zu Hause sonst mit dem Problem umgehen, ist Reformation und reformatorische Entwicklung als dieser Impuls für die kulturelle Entwicklung heute im allgemeinen Bewusstsein verankert, oder ist es nur etwas, was gewissermaßen den historisch nun doch deutlich Interessierten oder gar den Akademiker fesseln kann?
Also im Großen und Ganzen, denke ich, war das der Bevölkerung nicht wirklich bewusst, was sie der Reformation im Großfürstentum Litauen zu verdanken haben. Die gebildete Leute wussten zwar eben, dass das erste litauische Buch in Ostpreußen gedruckt wurde, aber sie wussten nicht, dass es von Reformatoren gemacht wurde. Ich hoffe, weil das Buch von Lukscheide schon in zwei Auflagen in Litauen erschienen ist, dass die Leute das nicht nur kaufen, sondern auch lesen und dadurch das Bewusstsein auch kommt, dass die litauische Sprache vermutlich und auch dadurch das litauische Volk nicht überlebt hätten, wenn die Reformation zu dem Zeitpunkt nicht gekommen wäre. Denn man hätte einfach von der polnischen Seite oder von der deutschen Seite oder von wem auch immer diese Volksstämme assimiliert, so wie das mit den Prussen geschehen ist. Für die kam das einfach zu spät. Gab es natürlich auch andere Gründe, nur nicht nur diese sprachlichen. Außerdem, ich glaube, die Litauer sind stolz und wissen von den litauischen Statuten. Das war sozusagen, es gab 1, 2 und 3. Und das war sozusagen das Grundgesetz, die Verfassung, in der im ersten Statut war schon die quasi friedliche Koexistenz, jetzt sage ich aber in moderner Sprache, friedliche Koexistenz verschiedener Religionen und verschiedener Ethnien verankert, dass man eben Konflikte nicht mit Gewalt löst. Dass dann im zweiten und dritten Statut das geblieben ist, ist eigentlich nur der Übermacht der reformierten Senatoren im Sejm zu verdanken, die sich total engagiert haben, um quasi diese friedliche Koexistenz dort verankert zu lassen. Und dass Mitte des 16. Jahrhunderts mehr als die Hälfte der nicht bischöflichen Senatoren im Sejm, im Parlament sozusagen reformiert waren und die zeitweise die oberste militärische Gewalt in ihren Händen hatten, also die Großhetmane stellten, die Radwilla und andere, und dann trotzdem nicht mit Gewalt versuchten, keine Gewalt anwendeten, um ihre religiösen Vorstellungen zu verwirklichen. Das ist den Litauern allen nicht bewusst, weil eben durch diese Gegenreformation und die späteren Entwicklungen das in Vergessenheit geraten ist. Nur eine kleine Bemerkung, es gibt in Litauen verstreut bis heute noch evangelisch reformierte Gemeinden. Es gibt lutherische Gemeinden, die sind natürlich jetzt gemeinsame Gotteshäuser und gemeinsame Unterricht. Und ich stamme selber aus so einer evangelisch reformierten Gemeinde. Meine Oma ließ immer solche Sprüche fallen. Ich muss sie jetzt lesen, weil mir das nicht so immer einfällt. Du sollst dich von deinen Händen Arbeit ernähren. Gott hat die ganze Welt geschaffen, Tiere und Vögel für die Menschen und so weiter. Es ist keinem Menschen bewusst gewesen, dass das von dieser Reformation kommt. So viel nur.
Ja, wir sind schon durch die aufmerksame Regie gemahnt worden. Unsere Zeit neigt sich dem Ende zu, aber als Referenz natürlich nochmal an Litauen, an unsere Gäste. Frau Schildeskine, noch eine letzte Frage an Sie. Was wird in Litauen noch passieren in diesem Jahr, um die Reformation sozusagen auch bei Ihnen zu Hause zu feiern? Was plant Ihr Haus und was plant das Land, wenn ich so fragen darf?
Ich habe Angst, ich bin nicht ganz fähig, jetzt die Frage zu antworten, so, weil, wie gesagt, es sind so, die Bewegung ist bis heute, also wir haben reformierte Kirche und Gemeinden und Gemeinschaften, die sind zwar nicht so viel verbreitet in Litauen, aber von der Reformation wird gesprochen. Es gibt einige neue Titel, die dieses Jahr vorkommen werden und schon auf der Buchmesse in Vilnius im Februar wurde von Reformation viel gesprochen. Weil, und wie die Frau Künzlich so richtig gesagt hat, nicht deswegen, dass es so heutzutage ganz so wichtig wäre als gegenwärtige Bezeichnung, aber vielmehr, dass wir das dass wir den Einfluss der Reformation auf die litauische Kultur schätzen und wieder bearbeiten und bearbeiten möchten. Also das ist eine wirklich große Rolle der Reformation und das hält sich bis heute.
Ja, meine Damen und Herren, danke für Ihr aufmerksames Zuhören in dieser halben Stunde. Wir haben Sie vielleicht neugierig gemacht auf das Buch, das jetzt auch hinter der spanischen Wand dort zum ermäßigten Messepreis für Interessenten zu erwerben ist. Ich darf auch aufmerksam machen, ich mache das jetzt mal für Sie, dass Sie hoffentlich alle schon den litauischen Stand besucht haben. Und sollten Sie das, was ich nicht glaube, noch nicht getan haben, dann ist der dort drüben. Das kann man heute sehr gut sehen, weil Litauen dort unter dem Dach hängt. Das ist ein ausgesprochen schön gestalteter Stand, der unser Gastland hier präsentiert. Und ich lade jetzt mal in Ihrem Namen alle ein, diesen Stand heute noch zu besuchen und sich darüber hinaus eben auch mit den litauischen Publikationen vertraut zu machen, die andere Sujets und andere Genre bedienen. Ansonsten wünsche ich Ihnen weiter einen schönen Messetag und ein ereignisreiches Restwochenende. Herzlichen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.